Warum erreichen viele Menschen ihre Gesundheitsziele nicht, obwohl sie sich so viel Mühe geben? Ich glaube, weil die Seele zu wenig Beachtung findet. Und das ist kein Psychogeschwafel, sondern richtig gut und hemdsärmelig erklärbar. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Mein Name ist Moritz und ich werde heute mit euch ein ganzheitliches Menschenbild in der Präventivmedizin diskutieren. So ein ganzheitliches Menschenbild, das hört sich ein bisschen ausgelutscht an, aber das können wir heute hervorragend in einer naturwissenschaftlichen Sprache formulieren, dass es auch ein sehr mechanistisch denkender Chirurg versteht. Also muss man an nichts glauben, sondern man kann mit naturwissenschaftlichen Parametern abbilden und erklären und argumentieren, dass wir eben nicht nur dieser Körper, den wir irgendwie mit uns rumtragen sind, sondern ein biopsychosozialer Organismus zum Beispiel. Es gibt das biopsychosoziale Modell, das haben wir in der Vorklinik im Grundstudium schon vermittelt bekommen. Man müsste es aus meiner Sicht noch um die spirituelle Dimension erweitern, weil ohne dass man da in irgendwelche esoterischen Sphären abdriftet, ist es wahrscheinlich schon auch ein wesentlicher Teil von Gesundheit für die allermeisten Menschen, sich mit grundlegenden Sinnfragen hin und wieder mal zu beschäftigen, auch wenn wir keine Antworten vielleicht darauf finden. Aber die Spiritualität und eben die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wo hat vielleicht die Krankheit einen Platz in meinem Leben oder kann ich dir was Positives abgewinnen, irgendwas daraus lernen? Ich glaube, das ist für viele Menschen ein nicht unwesentlicher Punkt. Das heißt, auch die konventionelle Medizin hätte wahrscheinlich gut daran getan, wenn sie diesen Gedanken mehr integriert. Aber auch in der Präventivmedizin ist das was, glaube ich, mehr Platz haben sollte. Und das werde ich ziemlich hemdsärmelig heute mit euch einmal durchdenken an einem sehr plakativen Beispiel, das ich persönlich ehrlich gesagt fast ein bisschen langweilig finde, aber trotzdem immer wieder hier reinbringe, weil es einfach für viele Menschen eine wichtige Rolle spielt oder immer wieder Thema ist, nämlich das Abnehmen. Ja, viele Leute wollen ein Wunschgewicht erreichen und das halten und tun sich das schwer. Und jetzt können wir daran, an diesem Gedanken, dass eben ganzheitliches Menschenbild einfach zieldienlich ist, das auch einmal unter der Brille betrachten. Weil wenn man jetzt guckt, was werden denn für Interventionen diskutiert oder für Themen, für Aspekte, wenn jemand Gewicht verlieren will, dann ist das immer sehr konkret. Also dann geht es um bestimmte Trainingsinterventionen, Krafttraining, Ausdauertraining, über Ernährung, Wasserfasten, Formula.de, zuckerfrei, Probiotika, L-Carnitin, Chili, Meal Prepping, Hormontherapie, Intervallfasten, Cheat Days, HIIT, alles Mögliche. Und es hat auch alles einen Platz. Fakt ist, dass viele, wie mit vielen Gesundheitsinterventionen, sich dann irgendwie verheddern und nicht erfolgreich sind. Also von denjenigen, die 10% ihres Gewichts initial verlieren, können das nur 17% langfristig halten. Und von solchen, die 20% ihres Ausgangsgewichtes verlieren, sind es nur 4%. Und der Rest, also 96% respektive 83%, haben das dann ein Jahr später wieder drauf. Gibt es eine Studie aus 2010, die hat das erhoben und das ist ja irgendwie auch die Erfahrungsrealität von vielen Menschen. Das heißt, wenn man auf dieser konkreten Ebene erstmal bleibt, dann zählt wie immer aus meiner Sicht, dass man Ernährung, Bewegung, Schlaf sortiert. Der Schlaf, das ist häufig ein Saboteur im Hintergrund, wenn eigentlich alles richtig gemacht wird. Also wenn man sich überlegt, selbst auferlegte Schlafrestriktionen, wer macht das sonst so im Tierreich? Eigentlich niemand. Und wir haben es auch früher nie gemacht, außer wenn wir eben eine existenzielle Not hatten, zum Beispiel Nahrungsmangel. Und dann kann man erklären, warum wir dann in der Grundlagenforschung Mechanismen beschreiben können, dass hormonelle Veränderungen zu verstärktem Hungergefühl und einer gehemmten oder reduzierten Fettabbaukompetenz im Organismus führen, weil eben wir nur uns Schlafrestriktionen auferlegt haben, wenn es wirklich in der Hinsicht evolutionär notwendig war. Aber sonst hat es überhaupt keinen Sinn ergeben. Das heißt, wenn wir heute einfach am Abend weiter Netflix gucken oder noch irgendwelche E-Mails fertig schreiben oder sowas und dann zu wenig und schlecht schlafen, dann schießen wir uns in vielerlei Hinsicht unter Gesundheitsaspekten ins Knie, aber eben auch, wenn wir Gewicht verlieren wollen. Und das bildet sich auch in Interventionsstudien ab. Da sieht man, wenn man auch junge Kerle wie mich irgendwie ins Schlaflabor packt und die nach 4 Stunden wieder aufweckt, was machen die? Die überfressen sich am nächsten Tag. Also die ernähren sich hyperkalorisch, die essen mehr, als sie eigentlich bräuchten. Und die haben auch in relativ kurzer Zeit eine massive Verschlechterung von Stoffwechselparametern. Das Gleiche kann man irgendwie durchexerzieren für Bewegung. Ist aus meiner Sicht von vielen Leuten als zu machtvoll eingeschätzt in der Hinsicht, dass sie sich einbilden, sie könnten eine schlechte Diät kompensieren mit ausreichend Bewegung. Und das geht natürlich, wenn man das macht und übertreibt und da viel Zeit reinsteckt. Aber in der echten Welt ist die Bewegung, das Training keine gute Intervention, um wirklich das Kaloriendefizit zu erreichen. Es ist aber trotzdem eine gute Idee, sich zu bewegen und zu trainieren, auch in Bezug auf Gewichtsverlust, weil solche Menschen, die sich viel bewegen, besseres Körpergefühl haben und zum Beispiel auch Sättigungsgefühl früher und besser wahrnehmen als solche Menschen, die kein dezidiertes Training machen und die wenig Alltagsbewegung haben. Und langfristig führt es natürlich auch zu einem höheren Grundumsatz. Wenn ich mehr Muskelmasse habe, dann erleichtert das auch mein Gewichtsmanagement. Jetzt ganz unabhängig davon, dass da eben genau an der Bewegung und dem Training das ist ein essentiell wichtiger Hebel für langfristige Gesundheit ist. Der wichtigste Hebel, um im Kaloriendefizit zu bleiben, das wird aber die Ernährung sein. Und da sind die individuellen Strategien sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Das ist oder trägt einfach dem Umstand Rechnung, dass wir sehr unterschiedlich essenssozialisiert sind, dass wir sehr unterschiedliche Körperkompositionen haben, soziale Settings und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir schon ein bisschen aufs ganzheitliche Menschenbild, auf das ich gleich nochmal dezidiert zukommen möchte. Aber die Ernährung ist eben der wichtigste Hebel und für viele Leute, auch wenn ich sage, es ist sehr individuell, kann man sagen, dass ein hoher Anteil an Ballaststoffen und Proteinen meistens eine wichtige Rolle spielt, weil das einfach satt macht, dass die Restriktion in irgendeiner Art und Weise wichtig ist. Also damit ich im Kaloriendefizit bleibe, kann ich entweder Kalorien zählen, mit einer App zum Beispiel, und wenn ich dann im Defizit bin, dann nehme ich auch Gewicht ab. Es kann aber auch sein, dass ich einfach eine zeitliche Restriktion, so das, was als Intervallfasten in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen trendy wurde, für mich nutze, weil wenn ich in einem Essensfenster von 6 Stunden 2 Mahlzeiten zu mir nehme, dann ist es natürlich deutlich leichter und irgendwie recht alltagspraktikabel und kompatibel für viele Menschen im Kaloriendefizit zu landen, als wenn ich 18 Stunden Essensfenster habe. Ich kann aber auch eine diätische Restriktion wählen und sagen, ich esse einfach keinen Zucker oder wenig Kohlenhydrate oder wie auch immer. Aber das ist häufig sehr, sehr unterschiedlich. Da muss man ja ein bisschen Feldforschung machen und das gut begleiten und dann findet man das, was eben funktioniert in dieser Restriktionssäule. Außerdem wäre speziell beim Essen, finde ich, die zieldienliche Esskultur oder das Setting, der Rhythmus, die Umgebung, in der wir essen, noch ein wichtiger Punkt, weil wenn wir langsam essen, dann nehmen wir Sättigungsgefühl zum Beispiel auch wahr. So, das war jetzt ein kleiner Ritt. Was ist grundsätzlich wichtig? Was kann man sich für Gedanken machen, wenn man Gewicht verlieren möchte? Jetzt gehe ich aber dezidiert eben unter dem Blickwinkel eines ganzheitlichen Menschenbildes nochmal auf die Frage ein, wie wir Gewicht verlieren und langfristig halten. Wenn wir nämlich nicht anerkennen, dass wir ein biopsychosozialer, spiritueller Organismus sind, dann führt das dazu, dass viele Leute eben die Erfahrung machen, dass sie sich ein Abkaspern ewig am Struggeln sind und es einfach nicht hinkriegen, obwohl vielleicht diese ganzen anderen Sachen, die ich jetzt hier so im Schnelldurchgang einmal runtergerattert habe, einigermaßen gut sortiert sind. Und ein Beispiel dafür wäre, dass wenn Leute keinen Sinn wirklich sehen in dem, was sie da jetzt für den Gewichtsverlust tun sollen, dass sie sich natürlich dann selber sabotieren. Also wenn der Hausarzt sagt, Frau Müller, Ihr Langzeitblutzucker ist aber ein bisschen hoch, da müssen Sie jetzt was tun, Sie müssen jetzt 10 Kilo Gewicht verlieren und ein bisschen stoffwechselgesünder werden, sonst packe ich Ihnen den Diabetesstempel in die Akte rein, dann ist das ja was total extrinsisch, so ganz Abstraktes, weit Fernes. Da sehe ich überhaupt keinen Sinn als Mensch darin, dann Gewicht zu verlieren. Wenn ich aber diesen Sinn habe, und das kann zum Beispiel sein, dass ich sage, keine Ahnung, ich habe jetzt mein ganzes Leben hart gearbeitet, habe noch 3 Jahre bis zur Rente und dann will ich endlich mit meiner Frau nach Australien gehen, weil das wollten wir immer, da haben wir jetzt die letzten 30 Jahre drüber gesprochen und ich will mit der da am Great Barrier Reef stehen und schnorcheln oder weiß nicht was machen, dann ist es auf einmal so intrinsisch motiviert und so aufgeladen und irgendwie konkret mit einer Idee dahinter, dass es viel, viel mehr Kraft hat. Also dann ist dieser Sinn auf einmal da und dann wird es wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass dieser Mensch eher Gewicht verliert, als wenn es nur so extrinsisch und abstrakt irgendwie ja, vorgegeben ist, fast muss man sagen. Und man kann unter diesem Blickwinkel zum Beispiel auch sagen, dass das Übergewicht oder die Art, wie wir essen und uns hyperkalorisch ernähren, ja häufig eine total sinnvolle Funktion erfüllt. Menschen, die übergewichtig sind, die sind ja nicht defizitär und dumm und kriegen es einfach nicht gebacken, sondern das hat häufig einen Sinn, eine Funktion, warum das so ist. Das sind ganz, ganz häufig auch Menschen, die Overachiever sind, beruflich sehr erfolgreich sind, in anderer Hinsicht sehr, sehr kompetent, aber eben was diesen Lebensstil oder Lebensbereich angeht, es nicht so gut hinkriegen. Und dann ist es ja plausibel und naheliegend, dass zum Beispiel, wenn ich im Stress esse, ich erinnere mich selber, wenn ich früher auf Intensivstation gelaufen bin und da war immer dieser große Korb mit Schokolade von irgendwelchen dankbaren Patienten, die sich da bedankt haben. Gott, wie schön war das, da einfach reinzugreifen nach so einem schon vollen Arbeitstag. Ja, latscht man irgendwie um 5 Uhr zur Übergabe auf die Intensivstation und dann steht da dieser Korb und kann reingreifen und kriegt einmal den Zuckerschock und tut es gut. Das ist ja total menschlich und sinnvoll, da reinzugreifen, wenn der Korb da steht. Und ich erinnere mich, oder da kann man auch ein bisschen den Link so zu Glaubenssätzen schlagen, weil ich erinnere mich als Kind, also ich war als Kind übergewichtig und dann hab ich viel Sport gemacht in meiner Jugend, dann hat sich's verwachsen, dann war ich im Studium wieder 25 Kilo schwerer als heute und heute bin ich wieder ideal und normalgewichtig und alles ist top und das ist auch mittlerweile sehr leicht für mich, dieses Gewicht zu halten, das ist kein Thema mehr. Jetzt ist es aber insofern interessant, vielleicht für euch zu hören, dass als Kind ich eben übergewichtig war und was ich so erinnere aus meiner Kindheit war, dass ich oft gehört habe, Moritz, iss was, damit du was wirst. Ja, und dann habe ich natürlich reingespachtelt wie so ein Mähdrescher, weil ich wollte ja was werden. Und da hatte die so irgendwie auf dem bayerischen Land, ja, da hatte das Essen irgendwie auch einen hohen Stellenwert. Und da haben wir da mit Onkels und Tanten und Omas, Opas haben wir da gegessen und so ein Event am Wochenende vor allen Dingen. Und dann hieß es immer, iss noch Moritz. Ja, der Moritz ist ein guter Esser. Und ich habe natürlich gut gegessen, weil da habe ich irgendwie Anerkennung für bekommen. Und jetzt als Erwachsener, wo ich dann normalgewichtig war, da habe ich dann auf einmal dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht mehr gehabt und es konkret vor den Latz geknallt bekommen, weil Leute in meinem näheren Umfeld gesagt haben, ohne dass die das irgendwie böse meinten, haben sie zum Beispiel gesagt, boah, du bist aber ganz schön dünn geworden. Vielleicht haben die das sogar mit Anerkennung gesagt, aber ich habe es gehört als massiven Vorwurf. Boah, du bist so dünn geworden, so gehörst du nicht mehr dazu, so bist du nicht mehr Teil unseres Tribes. Und jetzt kann man sich überlegen, das ist ja eine relativ milde Form eines solchen Glaubenssatzes, aber wenn jemand vielleicht sogar wirklich traumatische Missbrauchserfahrung hat und dann sich in jungen Jahren so einen Glaubenssatz anlacht wie, ich werde mir jetzt eine dicke Schutzschicht anfressen und wenn ich übergewichtig bin, dann wird kein Mann mich mehr anfassen, ohne dass ich das will oder irgend sowas. Meine Güte, dann kann ich was erzählen von Kaloriendefizit und Eiweißbedarf und tralala. Das wird alles nicht fruchten, weil einfach die Basis nicht da ist, dass dieser Mensch von der Seele, von der Psyche, vom Mentalen her bereit ist, wirklich Gewicht zu verlieren. Der wird sich immer wieder sabotieren. Vielleicht wird er für eine kurze Zeit Gewicht verlieren, aber er wird das irgendwann wieder drauf haben und dann eben zu den 83% gehören, die das nicht langfristig schaffen. Und ich sage nicht, dass jeder Mensch jetzt irgendwelche Glaubenssätze hat und dass man da jetzt ewig rumtherapieren muss. Ich glaube auch, dass es häufig tatsächlich relativ schnell rauszufinden ist und man das mit den richtigen Methoden ganz gut und zeitnah sortieren kann. Aber im Hinterkopf haben sollte man es allemal, vor allen Dingen, wenn jemand eben da wirklich jahrelang so einen Struggle hat und es irgendwie nicht hinbekommt, dann reicht diese oberflächliche Ebene, die ich jetzt eingangs nochmal so rekapituliert habe mit den Lebensstilbereichen Ernährung, Bewegung, Schlaf nicht. Und dann reicht es auch nicht, relativ platt über Gewohnheitsbildung zu sprechen, was an sich eine total wichtige und zieldienliche Überlegung ist, zu gucken, okay, wie kann ich denn Gewohnheitsbildung so machen, dass irgendwie im Alltag ich mir diese Identität von jemandem, der gesund ist und normalgewichtig, immer wieder bestärke und es mir einfach leicht mache. Ja? Das hat alles seinen Platz, aber es braucht immer die Basis, dass die Seele mitkommt, dass wir die im Boot haben, weil nur dann kann dieser langfristige Erfolg wirklich, wirklich passieren. Und das wären meine Gedanken für heute zum biopsychosozial-spirituellen Modell in der Präventivmedizin. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Euer Moritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!